Heute haben wir uns mit Kevin Schulze-Döring verabredet. Und zwar am Jäger-Tiefbau-Braunbärengehege in der Zoom-Erlebniswelt. Und Kevin wird uns heute mal ein bisschen erklären, was der Unterschied zwischen den einzelnen Braunbär-Unterarten ist und welche wir genau in der Zoom-Erlebniswelt uns ansehen können. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist Rangezoomt, Ihr Podcast mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und wir stehen hier vor der Jäger-Tiefbau-Braunbärenanlage und bei mir ist Kevin Schulze-Döring. Hallo Kevin.
Ja, guten Morgen.
Schön, dass wir mal wieder das Vergnügen haben, uns hier ein bisschen zu unterhalten. Wir haben uns ja schon häufiger hier in Sachen Podcast getroffen, aber in der heutigen Folge geht es ein Stück weit um, ja, ich sag mal Braunbären. Wir sind in der Erlebniswelt Alaska. Aber ein bisschen was zu dir zu Beginn, wie wir das halt eben immer so machen. Wie lange bist du denn schon hier in der Zoom-Erlebniswelt?
Ja, ich habe 2011 hier angefangen mit der Ausbildung, 3 Jahre Ausbildung. Danach bin ich 2014 als Geselle, dann als Springer in der Zoom aktiv gewesen. War dort aber hauptsächlich im Bereich Afrika 1, also bei unseren Giraffen, Löwen und Hyänen unterwegs. Und bin 2016 dann hier nach Alaska gewechselt und seitdem halt auch hier geblieben.
Genau, und das als Revierleiter, ne? im Großen und Ganzen.
Genau.
Alaska, aber nicht, weil du so ein unterkühlter Typ bist.
Nein, absolut nicht. Das war damals im Zuge des Festvertrags, der sich hier angeboten hat. Und darüber bin ich natürlich dann hier rüber gewechselt und mittlerweile. Es hat eine Weile gedauert, aber das Revier ist mir dann doch sehr ans Herz gewachsen und ich bin froh, dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Sind ja auch nochmal ganz andere Tiere irgendwie so von ihrer Art her, ne? Also Alaska, Afrika und
genau,
so.
Genau, also das ist ein kompletter Riesenunterschied. Hier haben wir ja eine sehr große Saisonalität bei allen Tierarten eigentlich drin. Man ist eigentlich das ganze Jahr drüber draußen, sehr viel mit Wasser auch unterwegs. Das ist halt doch was ganz Unterschiedliches.
Genau, apropos Wasser, die Zuhörerinnen und Zuhörer hören ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Ne, das ist nicht unsere schlechte Tonqualität, sondern hier an der Anlage, an der Braunbärenanlage ist es so, dass wir etwas weiter hinten einen kleinen Wasserlauf oder Wasserfall auch haben und den hören wir die ganze Zeit im Hintergrund rauschen, was ja atmosphärisch auch eine schöne Sache ist. So, wir haben uns ja jetzt vorgenommen, heute ein bisschen uns über weiterhin Braunbären zu unterhalten, denn aber ihr habt ja hier zwei unterschiedliche, ne? Da muss ich einmal auf meinen Zettel gucken, schwieriges Wort, einmal die Kamtschatka-Bären und europäische Braunbären.
Genau, so. Das sind zwei unterschiedliche Unterarten, die wir hier bei uns halten. Einmal der Kamtschatka-Bären, da stehen wir jetzt vor der Anlage vor, da haben wir zwei Männchen und bei den europäischen Braunbären, Die gehen jetzt hier so schräg rüber auf der anderen Anlage. Da haben wir 3 Weibchen. Ja. Sind halt unterschiedliche Unterarten der Braunbären. Die Bezeichnung Braunbär ist absolut richtig. Wenn man dann halt auch noch etwas spezifischer wird, nennt man halt die Unterarten. Und es gibt insgesamt 14 Unterarten bei den Braunbären und 2 halten halt bei uns.
Genau, und wir wollen ja auch immer ein bisschen was lernen hier in unseren einzelnen Folgen. Und Ich jetzt mit Zoo nicht ganz so viel zu tun habe, wie du ja rein beruflich, muss ja dann schon feststellen, wenn ich mir die Braunbären angucke, das, was sie gleich haben, ist die Farbe, nämlich braun.
Genau.
Aber ansonsten sehe ich da gar keinen Unterschied. Außer du verrätst mir jetzt, was ist denn der Unterschied zwischen den Kamtschatka-Bären und den europäischen Braunbären? Gibt es da so offensichtliche?
Da gibt es unterschiedliche Merkmale. Zum einen, das ist aber äußerlich natürlich nicht sehr ersichtlich, leben die in ganz unterschiedlichen Lebensräumen. Also die europäischen Braunbären, wie der Name schon vermuten lässt, leben in Europa und im asiatischen Bereich. Also streng genommen ist es der eurasische Braunbär.
Ja.
Da steht dann, steckt dann im Namen auch schon der Lebensraum drin, beziehungsweise die Verbreitung. Und der Kamtschatka-Bär kommt hauptsächlich auf der Kamtschatka-Halbinsel, also das ist ganz im Osten Russlands vor und ist da quasi so eine Population für sich. Unterscheiden tun sich die Unterarten hauptsächlich in ihrer Größe.
Ja.
Die Kamtschatka-Bären sind ein Vielfaches größer als die europäischen Braunbären. Hier haben wir natürlich einen sehr krassen Unterschied, weil wir auch noch Männchen und Weibchen haben. Also grundsätzlich sind die Männchen bei den Braunbären schon größer als die Weibchen. Bei unseren Kamtschatka-Bären haben wir jetzt aktuell ungefähr ein Gewicht von 400, 450 Kilogramm bei den beiden großen Jungs.
Mhm.
Und bei unseren europäischen Braunbärweibchen werden wir dann deutlich leichter. Wir wiegen sie zwar nicht, wir schätzen sie aber so ungefähr auf 180 Kilo.
Also das ist schon nochmal ein Unterschied. Ne? Genau. Wie macht sich das so in der Größe aus? Also bleiben wir bei den Kamtschatka-Bären. Wie misst man die? Also beim Pferd weiß man irgendwie das Stockmaß oder so. Aber jetzt haben wir ja auch schon gesehen, gerade bei den Braunbären, die sind mal auf allen Vieren, aber auch mal irgendwie auf zwei unterwegs.
Genau.
Also was ist jetzt eigentlich die Größe, die man da misst?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was man natürlich machen haben möchte. Also die Körperlänge wird normalerweise ja bei den Braunbären oder messen wir bei den Braunbären so, indem wir die, wenn wir sie im Stall haben oder auch bei uns im Vorgehege, wenn wir zum Beispiel die Anlagen reinigen, die Tiere aufstellen lassen und dann kann ich dann quasi einen Zollstock oder das Maßband dran halten und weiß dann ungefähr, wie hoch die Tiere sind und habe dann somit auch die Körperlänge. Gewicht natürlich über der Waage und ansonsten Pi mal Auge schätzen.
Ja.
Und das sind so eigentlich die relevanten Maße. Wenn die natürlich auf allen Vieren vor uns stehen, können wir natürlich die Schulterhöhe auch ganz einfach messen. Auch selbes Prinzip wie bei der Höhe oder der Körperlänge. Sie stehen vor uns, wir halten quasi einen Zollstock dran draußen und wissen dann ungefähr, wie hoch sie sind.
Genau. Wie sieht es denn bei den beiden aus? Hast du da Maße im Kopf?
Ungefähr, ja. Also unsere beiden Jungs sind aufgestellt ungefähr 2,40 Meter hoch oder lang, wie man es dann sehen möchte. Und wenn sie auf allen Vieren vor uns stehen, dann liegt die Schulterhöhe so ungefähr bei 1,30 Meter, 1,40 Meter. Das geht mir ungefähr hier bis zur Brust.
Ja, ich meine, das ist ja trügerisch. Ne? Jetzt stehen wir hier an dem Gehege. Wir stehen sowieso ein bisschen höher. Dann haben wir hier den Bachlauf, also das Wasser oder den kleinen Fluss drumherum. Und dann sind die Tiere etwas weiter weg. Also ich hätte jetzt, wenn ich hätte schätzen müssen, hätte ich gesagt, vielleicht so knapp 2 Meter. Also man vertut sich, glaube ich, beim Hingucken,
absolut,
oder?
Ja. Also die Entfernung macht da schon einen riesen Unterschied. Wenn man die jetzt von weiter weg sieht und wir gucken natürlich jetzt auch von oben in die Anlage runter, wirken sie kleiner. Wenn man aber direkt vor den Tieren vorsteht, kriegt man dann halt auch ein Gefühl dafür, wie riesig die eigentlich sind. Allein schon, wenn man diese Pranken mal sieht, die sind ja groß, tellergroß.
Ja.
Die sind wirklich gigantisch groß. Also das sind schon enorme Ausmaße, die annehmen.
Sag mal, wenn die so, ne, also jetzt sind die auf allen Vieren unterwegs, zumindest der eine, den wir hier gerade sehen. Wenn die sich aufstellen auf zwei Beinen, hat das irgendeine Bedeutung? Also ist das ein Drohgebaren oder machen die das, weil sie gerade Lust drauf haben oder weil sie es können?
Das ist ganz situationsabhängig bei denen. Die Braunbären haben hinten im Widerriss, quasi im Schulterbereich, haben sie so Drüsen,
ja,
Damit die auch ihren Revier markieren. Das hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, dass die Bären sich zum einen aufstellen und an den Bäumen quasi Kratzspuren hinterlassen und der nächste Bär kann dann sehen, ja, wie hoch ist der andere Bär gekommen, also wie groß ist er. Und sie markieren dann über den Rücken, indem sie sich an den Baum reiben, quasi auch ihr Revier. In einer anderen Situation, wenn die natürlich miteinander kämpfen wollen, stellen sie sich dann halt auch auf, um halt einfach größer zu wirken. Das ist dann aber, also merkt man sehr deutlich, dann kommen auch laute Äußerungen dazu. Also die machen dann richtig Krach und dann geht es halt richtig zur Sache. Also das ist ganz situationsabhängig, was das für eine Bedeutung hat, dass der Bär sich aufsteht. Kann natürlich auch sein, einfach um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Wenn der Bär jetzt irgendwo in einer großen Fläche unterwegs ist und möchte mal weit gucken, kann man natürlich, wenn man sich aufstellt und quasi auf 2,40 Meter Höhe ist, viel weiter schauen, als wenn man auf allen Vieren steht.
Das stimmt. So, wir haben uns ja jetzt ein bisschen sehr auf die Kamtschatkas fokussiert und das, was du gerade erzählt hast, also mit dem Verhalten, Aufstellen, Revier markieren und so, gilt das für die europäischen Braunbären genauso oder sind die irgendwie anders?
Nein, das kann man grundsätzlich auch so übernehmen, weil es sind ja alles Braunbären. Hm. Dementsprechend, die sind sich auch sehr ähnlich. Es ist natürlich der Lebensraum bei den Kamtschatka-Bären etwas anders als bei den europäischen Braunbären. Dementsprechend kann man jetzt sagen, die unterscheiden sich in der Ernährung etwas.
Ja.
Die Kamtschatka-Bären essen etwas mehr Tierisches als die europäischen Braunbären. Grundsätzlich vom Verhalten und von der Lebensweise ist das aber sehr, sehr ähnlich.
Okay. Ja, natürliche Lebensräume. Du hattest gesagt, Kamtschatkas irgendwo in der Nähe von Russland. Der europäische Braunbär hat ein größeres Verbreitungsgebiet?
Ja, also wie der Name schon sagt, also der europäische Braunbär ist halt in Europa verbreitet. Über die Pyrenäen, zwischen Frankreich und Spanien, Italien, in den Alpen. Und je weiter wir dann in den Osten Europas gehen, desto mehr Braunbären findet man auch. In den Pyrenäen zum Beispiel oder in den Alpen sind nur noch sehr kleine Populationen. Und wenn wir jetzt dann nach Polen gehen, Bulgarien, Ungarn und so weiter, da finden wir dann auch deutlich größere Braunbärpopulationen. Oder natürlich auch in den Norden, in Skandinavien rein, ins Baltikum, da sind natürlich auch viel mehr Braunbären dann wieder anzutreffen.
Ja. Letzte Frage in diesem Bereich. Wie lebt denn der Braunbär in der Natur? Ist das mehr so ein Einzelgänger? Sind die irgendwie im Rudel unterwegs? Also das wäre ja nochmal interessant.
Ja, also Braunbären sind grundsätzlich Einzelgänger. Gerade die Männchen sind sehr territorial unterwegs, also sind in sehr großen Territorien unterwegs. Die Weibchen findet man gelegentlich schon mal mit ihren Jungtieren. Die Jungtiere bleiben so ungefähr 1 bis 2 Jahren bei ihren Müttern. Bevor sie dann abwandern müssen in eigene Territorien. Also die Mütter kann man mit den Jungtieren treffen und wenn die Bedingungen sehr gut sind, zum Beispiel im Herbst, wenn wir in Kanada oder Alaska die Lachswanderung haben, also sehr viel Futter zur Verfügung steht, findet man auch sehr viele Braunbären auf einem kleinen Bereich. Einfach weil dann die Bedingungen quasi ideal sind und alle Tiere damit beschäftigt sind, möglichst viel zu fressen für den Winter.
Mhm.
Grundsätzlich sind auch Braunbären Einzelgänger.
So Kevin, wir haben jetzt mal ein bisschen die Location gewechselt. Wir sind nämlich, das können wir ja sagen, hinter den Kulissen. Und lustigerweise, ich glaube, das haben wir in einer anderen Folge schon mal gesagt, habt ihr hier so einen kleinen Balkon.
Richtig.
Oder so ein kleines Balkönchen,
ja.
Wie man im Ruhrgebiet sagt. Und hinter uns haben wir ziemlich dicht beieinander auch schon gerade Besuch bekommen, denn die beiden Kamtschatka-Kollegen sind uns ziemlich nah, wobei da ist natürlich auch genug Platz noch dazwischen. Ja, was ist das hier?
Hier haben wir so eine kleine Ausguckplattform für uns. Wir bieten ja zum Beispiel auch so spezielle Highlights bei uns an, wo man die Tiere füttern kann. Und das hier ist so eine Special Location, da ist man halt ein bisschen dichter an den Tieren dran und hat da jetzt nochmal ein besonderes Erlebnis. Und wie wir vorhin schon besprochen hatten, man sieht sie halt jetzt von dichter und nimmt nochmal die Größe und die Größe ein bisschen anders wahr und wie beeindruckend die eigentlich sind.
So, und dann stellen wir die beiden doch jetzt mal etwas genauer vor, denn wir haben über die Individuen an sich nicht gesprochen. Ich würde sagen, das erste Unterscheidungskriterium ist, der eine wirkt ein bisschen kompakter als der andere und ist dafür aber auch etwas heller vom Fell als der andere. Stimmt das oder?
Das ist schon ganz gut beobachtet.
Ja, wunderbar, habe ich aufgepasst.
Auf der rechten Seite haben wir jetzt den Kolja und links ist unser Juri.
Mhm.
Beim Juri kann man sagen, er ist tendenziell etwas dunkler von der Fellfarbe als der Kolja. Das ist aber sehr tückisch immer bei den Braunbären, weil die wechseln ja auch ihr Fell.
Ja.
Und wenn die im Fellwechsel sind und ich merke mir das nur anhand der Fellfarbe, dann ist es vorbei. Im Fellwechsel sehen die komplett anders aus, also sind die ganz zerflust und ruppig und haben auch eine ganz andere Fellfarbe, sind dann deutlich heller in der Regel. Dementsprechend ist das nicht das einzige Merkmal. Wir Pfleger haben immer ganz unterschiedliche Merkmale, anhand derer wir die Tiere unterscheiden. Ich persönlich achte bei den beiden immer aufs Gesicht.
Okay.
Die gucken sehr, sehr unterschiedlich. Der Juri hat die Augen sehr parallel zueinander und etwas enger zusammenstehen. Und der Kolja hat die Augen etwas anders, weiter auseinander. Also der hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck, ist ein bisschen schwierig zu beschreiben.
Ja, genau, aber ich werde mal darauf achten, falls sie uns gleich hier nochmal etwas näher kommen, genau.
Genau, und das zweite, also andere Merkmal, aber das ist eher für uns Pfleger, die die Tiere natürlich gut kennen, die sind halt auch vom Charakter und vom Wesen sehr unterschiedlich.
Genau. Lass uns da mal im Detail drauf eingehen. Fangen wir mal mit Juri an. Wie alt ist denn der überhaupt?
Das sind ja zwei Brüder, die sind beide 2007 in Moskau geboren.
Ah, okay.
Und sind dann über den Zoo Hagenbeck 2009 zu uns in die Zoom-Erlebniswelt umgezogen, sind seitdem auch hier. Haben wir jetzt also, oder sind dieses Jahr 18 Jahre alt geworden.
Ja.
Was für Braunbären noch kein sehr hohes Alter ist. Sie können bei uns im Zoo durchaus ein Alter von bis zu 40 Jahren, teilweise sogar noch älter erreichen. Dementsprechend hoffen wir, dass wir noch viele gute Jahre mit den beiden Jungs haben.
Das ist richtig.
Ja, und vom Charakter sind die halt wirklich sehr unterschiedlich. Der Juri, oder den Juri bezeichne ich hier als immer als Chef. Ja. Auf der Anlage, also der ist deutlich dominanter. Der hat wirklich das Sagen, die Hosen an. Man konnte es jetzt gerade im Voraus so ein bisschen beobachten. Der Juri ist hier hochgekommen, Kolja kam jetzt von der linken Seite runter und Kolja musste wirklich einen großen Bogen um den Juri machen, weil Juri steht halt hier und da hat Kolja dann nichts zu suchen.
Ach so, also machen die das untereinander klar irgendwie so? Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich?
Genau, also bei den beiden ist das geklärt. Der Kolja weiß ganz genau, Juri hat hier das Sagen. Und wenn es hart auf hart kommt, zieht sich der Kolja eher zurück.
Ja.
Und Juri zeigt das halt auch wirklich. Er ist da, er ist Chef, er hat hier das Sagen und zeigt das halt in der Körpersprache, in seinem Verhalten halt auch deutlich.
Ist aber jetzt auch eher eine gute Charaktereigenschaft, glaube ich, dass er dann nachgibt, weil sonst hätte man wahrscheinlich richtig Trouble auf der Anlage.
Genau,
oder?
Sonst würde es da richtig Ärger geben. Es ist natürlich bei denen auch so, dass die sich zwischendrin auch mal ein bisschen zoffen.
Ja.
Das ist aber nicht so schlimm. Gerade wenn es was Leckeres zu fressen gibt und ist jetzt im Herbst, wenn sie richtig Hunger haben, wenn sie sich wirklich eine Masse anfressen wollen für den Winter, dann versucht natürlich jeder möglichst viel zu bekommen und dann kann es auch schon mal sein, dass sie sich ums Futter ein bisschen streiten. Das ist aber in der Regel relativ schnell geklärt. Das wird sehr laut und wenn man direkt daneben steht, macht das auch wirklich Eindruck.
Ja.
Aber dadurch, dass grundsätzlich die Fronten geklärt sind und der Juri halt im Endeffekt auch ein bisschen kräftiger dann ist, zieht sich der Kolja dann meistens auch relativ schnell wieder zurück und dann ist auch wieder gut.
Jetzt hatten wir ja vorhin gerade darüber gesprochen, dass die normalerweise eher so Einzelgänger sind. Wie klappt das denn dann so? Also die sind ja hier jetzt in der Gruppe und müssen sich ja arrangieren. Also da hat das was mit Glücksspiel zu tun oder geht man davon aus, sowas kann sich einfach entwickeln?
Das kann sich entwickeln. Also hier haben wir jetzt wirklich den Vorteil bei den Braunbären, Geschwister untereinander, auch bei gleichen Geschlechtern, verstehen sich in der Regel sehr gut.
Ja.
Dementsprechend Geschwister kann man wirklich gut zusammenhalten. Genauso ist es halt hier auch. Und der zweite Faktor ist natürlich, wir können halt hier mehr oder weniger Idealbedingungen schaffen.
Ja, klar.
Es ist ausreichend Futter zur Verfügung, wir können den Tieren quasi alles bieten, was sie so brauchen. Dementsprechend ist da natürlich gar kein großer Konkurrenzdruck da und man braucht gar nicht sein eigenes Territorium. Weil man muss das immer so ein bisschen in Relation sehen. Viele Tiere haben ja in der freien Wildbahn ein Riesenterritorium.
Ja.
Aber das hängt natürlich auch immer mit den verfügbaren Ressourcen zusammen. Futter, Wasser, Geschlechtspartner, das sind ja quasi so die drei großen wichtigen Faktoren. Je mehr Faktoren man auf einem kleinen Raum bieten kann, desto kleiner wird auch das Territorium. Und diesen Fall haben wir dann im Prinzip hier. Wir haben hier quasi ideale Bedingungen auf dem Territorium. Es ist alles da, was sie zum Leben brauchen. Und dementsprechend funktioniert es auch.
Jetzt gehen wir noch mal zu dem europäischen Braunbären. Drei Stück sind da. Jetzt wäre es super, wenn du uns die einmal vorstellen könntest. Die können wir jetzt nicht ganz so gut sehen. Wobei ich stehe gerade günstig, kann hier so zwischen die Felsen durchgucken. Und sehe da eine der Damen.
Genau.
Du könntest jetzt sagen, wer es ist, oder?
Ich muss jetzt gerade auch genau gucken, weil das schon ziemlich weit weg ist. Ich würde jetzt behaupten, das ist die Frieda.
Mhm.
Bei den europäischen Braunbären haben wir die drei Weibchen, Frieda, Smilla und Alma. Die drei sind in Kolmaden geboren, in Schweden 2014, sind 2016 dann zu uns hier in die Zoom-Erlebniswelt gekommen. Und bei den dreien ist das ähnlich wie bei Juri und Kolja. Es gibt ein paar äußerliche Merkmale und halt auch Charaktereigenschaften, wo sie sich unterscheiden. Grundsätzlich kann man sagen, die Frieda ist die größte von den dreien, ja, und hat ein sehr helles Fell. Die Alma ist deutlich dunkler als die anderen beiden und ist von der Größe so in der Mitte und hat ja sehr ideale Proportionen für eine Bärin, sag ich mal. Also die sieht für unser Auge sehr, sehr schön aus.
Ja.
Und dann gibt es die Smilla. Die Smilla ist doch deutlich die kleinste von den dreien und die Smilla hat einen sehr markanten Kopf zum Beispiel auch. Die hat eine sehr gefaltete Stirn, sag ich mal, wo man sie auch auf großer Entfernung ganz deutlich unterscheiden kann. Und dann haben wir natürlich auch da die Charaktereigenschaften. Die Frieda ist, hat einen sehr ruhigen Charakter, die guckt sich alles an, kann sie gleichzeitig aber auch sehr stur sein. macht sich zum Beispiel im Sommer dann mal bemerkbar, wenn sie dann wenig Hunger hat, dann können wir Pfleger dann schon mal ein bisschen länger auf sie warten, bis sie sich jetzt überlegt hat, dass sie zum Beispiel rein möchte. Das interessiert sie dann auch nicht, ob man da leckeres Futter oder so hat. Die sagt dann einfach, wenn Frieda sagt nein, dann heißt das nein und dann dauert es halt, so lange, bis sie sich was anderes überlegt hat.
Ja.
Die Alma auf der anderen Seite, die ist total verfressen. Die Alma macht wirklich alles für Futter. Also das Beste, was man ihr tun kann, ist irgendwas Leckeres zu fressen und viel zu fressen, dann ist die Alma glücklich. Und Smilla ist so die kleinste im Bunde und ist auch die verspielteste eigentlich.
Ja.
Wenn wir irgendwas zur Beschäftigung anbieten, ist da doch in der Regel die Smilla die, die am meisten damit interagiert.
Sind die drei Damen auch irgendwie verwandt oder altersmäßig gehören die auch?
Sind die genau, auch das sind auch alles drei Schwestern aus einem Wurf. Und da haben wir halt dasselbe wie bei den beiden Kamtschatka-Bären hier. Deswegen funktioniert es halt auch.
Ja, jetzt müssen wir aber einmal darauf hinweisen, ne? Weil das ist ja auch, wenn wir hier so nah dran stehen und wir haben ja gerade schon mal über den Gesicht, über das Gesicht und so weiter gesprochen. Natürlich sagt man süß, ne? Aber von süß ist so ein Tier weit weg, oder?
Ja, also Braunbären sind wirklich besonders gefährlich, ja, auch für uns Menschen. Also die können uns ohne Probleme töten. Kann sich jetzt natürlich selbst gut ausrechnen, bei einem Bär von 450 Kilogramm haben wir da gar nichts entgegenzusetzen. Aber auch bei den drei Mädels oder den drei Damen, die sind ja deutlich kleiner, aber sind 180 Kilogramm, ja, reine Muskelkraft. Die haben schon sehr viel Power und die können wirklich sehr, sehr gefährlich für uns werden. Und bei Bären ist halt wirklich gefährlich, die Bären haben nahezu keine Gesichtsmimik. Dementsprechend, okay. Bei Katzen zum Beispiel sieht man ja relativ schnell, wenn die Katze jetzt schlecht gelaunt ist.
Ja, legt sie Ohren nach hinten und so.
Ne? Legt sie Ohren, genau, nach hinten und fängt an zu fauchen. Das merkt man beim Bären gar nicht so.
Egal wie er uns anguckt, also wir fallen im Grunde wahrscheinlich auf die Augenstellung rein, ne, und empfinden das mal als süßer oder weniger süß. Aber ansonsten, ja, gibt er uns kein Signal, ob der uns gerade doof findet.
Nein, also wenn sie kurz vorm Angriff sind, fangen sie an, so ein bisschen zu schmatzen. Mhm. Wenn man aber so weit gekommen ist in freier Wildbahn und vorm Bären steht, dann hat man schon ein sehr, sehr großes Problem. dann hat man ihn schon sehr geärgert. Ansonsten, die gucken einen halt immer gleich an, kann, ja, man fast sagen. Egal, ob sie jetzt gut gelaunt sind, schlecht gelaunt sind, der Gesichtsausdruck ist immer identisch.
Okay. Lass uns hier in diesem Blog noch einmal drüber sprechen, wie es eigentlich so aussieht, wenn es ums Mittagessen, Abendessen oder überhaupt ums Futter geht, im Großen und Ganzen. Erste Frage in dem Zusammenhang. Ist es eigentlich wahr, dass Bären gerne Honig essen?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Also ist keine Märchennummer?
Nein, also Honig, man muss es jetzt ganz praktisch sehen, Honig ist halt Zucker pur, dementsprechend liefert es sehr viel Energie. Mhm. Und in der freien Wildbahn ist es halt sehr rar. Und wo man einfach an Energie kommen kann, ist das natürlich sehr beliebt. Und deswegen kann man wirklich sagen, ja, Bären mögen Honig sehr gerne. Ja.
Ja, aber ihr werdet hier jetzt keine Honigtöpfe hinstellen, wenn ihr die versorgt, sondern womit werden die denn?
Tatsächlich gibt es bei uns auch ein bisschen Honig als Leckerchen, aber ja, wirklich in kleinen Mengen. Größtenteils, wie in der freien Wildbahn auch, haben wir pflanzliche Futtermittel für die Bären. Also ganz, ganz viel Gemüse und auch Obst. Dann gibt es zusätzlich noch mal ein paar Nüsse, je nach Jahreszeit. Das finden die Bären halt auch ganz toll. Natürlich auch immer einen tierischen Anteil dabei, in Form von Fleisch, Fisch, Eiern oder Insekten, je nachdem, was wir gerade im Angebot haben. Und zusätzlich, um die Tiere halt optimal zu versorgen, und das nutzen wir auch ganz gerne zur Beschäftigung mit, gibt es auch noch spezielle Bärenpellets für die Tiere, um sie quasi optimal mit Nährstoffen dann auch wirklich zu versorgen.
Okay, also so reine Fleischfresser oder sowas sind das jetzt nicht, sondern die leben dann da schon eher etwas gesünder.
Genau, also Bären werden als Omnivore in der Fachsprache bezeichnet, sind also Allesfresser. Ja. Und das kann man halt auch wirklich so übernehmen. Wie gesagt, bei den Kamtschatkas kann man sagen, dass sie tendenziell etwas mehr Fleisch fressen als zum Beispiel europäischen Braunbären.
Ja.
Hängt auch mit der Körpergröße zusammen, weil man natürlich bei der Größe auch mehr Energie braucht. Und man kommt natürlich an viel Energie einfach über tierisches dran, als über pflanzliches. Dementsprechend kann man das so sagen. Aber Bären fressen eigentlich fast alles, was ihnen vor die Nase kommt.
So, Kevin, jetzt haben wir uns über die Tiere an sich und natürlich auch über Ernährung und so weiter unterhalten. Aber jetzt müssen wir uns mal das Gehege etwas genauer angucken. Mhm. Denn es wirkt ja auf den ersten Blick so, als wenn das riesengroß ist. Es ist, glaube ich, auch ziemlich groß. Aber wie viel Platz haben die denn da eigentlich?
Also wir haben bei den Außenanlagen pro Bärenanlage 1500 Quadratmeter zur Verfügung. Mhm. Sind wirklich also sehr groß. Und sind natürlich auch sehr abwechslungsreich gestaltet, wie man sehen kann. Also wir haben verschiedene Höhenebenen auf der Anlage, damit sie sich auch mal aus dem Weg gehen können. Wir haben den großen Fluss, der an der Anlage vorbeiführt. Den nutzen die gerade im Sommer ganz gerne zur Abkühlung.
Ja, die gehen schon gerne ins Wasser. Ja. Ne? Also wann immer ich hier mal vorbeigegangen bin, eigentlich einer ist immer irgendwie ein bisschen nass.
Also das kann man bei den Braunbären wirklich so sagen. Die sind gerne im Wasser unterwegs, auch viel im Wasser unterwegs. Also die nutzen das wirklich, wirklich viel.
Wenn ich mir das jetzt so angucke, die Anlage sieht zum Teil ein bisschen aus, als wenn ihr vergessen hättet, da Rasen zu sehen. Dann ist da ein bisschen viel Gras, dann haben wir da so Baumstämme und. Das hat ja, das habe ich hier gelernt, in der Regel alles eine Bedeutung.
Ja.
Erklär uns dazu mal ein bisschen was. Warum muss das Gelände so aussehen, wie es aussieht?
Also man muss tatsächlich bei der Anlage jetzt hier sagen, dass diese Bärenanlage mittlerweile Marke Eigenbau von den Kamtschatka-Bären ist.
Ah, okay.
Die haben hier schon sehr viel dran ummodelliert. Die sah damals mal ein bisschen anders aus. Aber wir haben natürlich überall Naturboden hier auf der Anlage. Dementsprechend können die halt auch groß umgraben, buddeln, Höhlen buddeln, ummodellieren. Und das haben sie halt hier auch gemacht. Dementsprechend sieht das hier alles so ein bisschen wild durcheinander aus.
Das heißt, die sind schon damit beschäftigt, sich ihren Lebensraum auch so ein bisschen zu formen, sage ich mal.
Genau, also dafür sind sie ja auch in der freien Wildbahn bekannt. Also Bären sind halt sehr wichtig fürs Ökosystem, weil sie zum Beispiel auch dadurch, dass sie ihr Futter sehr grob verwerten, tragen sie sehr viele Pflanzensamen und so durch die Gegend und formen halt auch wirklich einen Lebensraum mit. Und das kann man halt hier auch wieder mit übernehmen bei denen. Also das machen die ja auch. Die schieben die großen Steine von rechts nach links, was immer sehr beeindruckend ist. Wir müssen ihn mit dem Minibagger bewegen und den Kamtschatka-Bär sieht man dann, wie er dann mit einer Pranke den Stein hier durch die Gegend schiebt.
Das ist krass, ja.
Die buddeln Höhlen auf den Anlagen. Wir haben ja zum Beispiel auch so Röhren hier reingelassen, um die Tiere noch zusätzlich zu beschäftigen. Da bieten wir dann zum Beispiel irgendwas zum Riechen, zum Schnüffeln oder Futter drin an, dass sie da ein bisschen arbeiten müssen, um an ihr Futter dran zu kommen. Wir haben vorne auf der linken Seite haben wir so einen Schüttelbaum. Da können die dann zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, sich die Krallen dran wetzen oder sich dran reiben und da wackelt es schön.
Ihr habt aber da jetzt auch so zwischen die Bäume so Seile gespannt, da hängt zum Beispiel so eine Tonne dran oder so. Ist das Spiel oder Beschäftigung?
Genau, das ist Spielzeug oder Beschäftigung, wie man es nennen möchte. Wir versuchen das natürlich möglichst abwechslungsreich für die zu gestalten. Bei Braunbären ist das gar nicht so kompliziert, grundsätzlich kann man sagen. Wenn man das Futter sehr vielseitig anbietet, dann hat man das schon sehr natürlich gut gemacht. Mhm. Das machen wir halt hier auch. Wir bieten das Futter mehrfach täglich an, in ganz verschiedener Art und Weise.
Ja.
Mal ganz klein geschnitten, große Stücke. Verstecken das auf den Anlagen, packen es auf die Bäume drauf, dass sie sich runterholen müssen. Also so wirklich, wir versuchen alle unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Und zusätzlich nutzen wir natürlich dann auch solche Tonnen oder so Mobiles. Wir haben zum Beispiel auch so eine nachgebaute Honigwabe, nenne ich es jetzt mal, wo wir dann zum Beispiel ein bisschen Honig auch reinschmieren, wo die dann die Holzscheiben auseinanderschieben müssen, um an den Honig dran zu kommen.
Ah, ja,
das hängen wir dann mit den für die Bären hier auf, einfach um es vielseitig zu gestalten für die.
Gucken wir uns jetzt nochmal die Anlage von den europäischen Braunbärinnen an. Ist die ähnlich, was die Anforderungen angeht, oder brauchen die irgendwie was anderes?
Nein, also die Anforderungen für die Tiere sind halt wirklich identisch. Mhm. Die Anlagen sind halt sehr weitläufig für beide Tiere. Die haben halt auf beiden Anlagen Naturboden zur Verfügung und unterschiedliche Bodengründe. Klettermöglichkeiten, die Kamtschatka-Bären klettern jetzt zum Beispiel nicht so aufgrund ihrer Körpermasse. Unsere europäischen Braunbären nutzen die Bäume wirklich und gehen dann wirklich auch hoch bis in die Krone.
Okay.
Wir haben Höhlen auf den Anlagen, wo sie sich dann zurückziehen können. Das nutzen sie gerade im Winter sehr gerne, um sich dann einfach tagsüber schlafen zu legen. Dann kuscheln sie sich da schön ein.
Mhm.
Also die Anforderungen sind halt mehr oder weniger identisch.
Wir haben ja schon über die Gefährlichkeit der Tiere und so weiter gesprochen, aber trotzdem, ich habe ja gelernt hier bei euch in der Zoom-Erlebniswelt, Medical Training ist so ein Thema. Geht das mit solchen Tieren auch?
Ja, also grundsätzlich kann man beim Tiertraining sagen, man kann eigentlich jedes Tier trainieren.
Ja.
Geht natürlich bei den Braunbären auch, da muss man natürlich auf verschiedene Gegebenheiten achten, die sind halt sehr gefährlich, dementsprechend müssen wir halt auch so mit den Tieren arbeiten, dass uns nichts passiert, weil wenn der Bär an uns rankommt, haben wir ein großes Problem, das wollen wir nicht. Alleine aber schon das tägliche Einsperren und so weiter ist natürlich auch schon eine Form von Training, was wir täglich mit den Tieren machen, Tagetraining, so ganz einfache Sachen.
Dann lass uns noch mal einmal auf was anderes eingehen, was mich so interessiert. Jetzt sind die beiden Gehege ja so direkt nebeneinander, aber trotzdem strikt voneinander getrennt. Haben die beiden, obwohl sie unterschiedliche Arten sind, irgendwie Interesse aneinander? Nehmen die sich wahr? Wie gehen die damit um?
Ja, die nehmen sich natürlich wahr. Bären haben ja einen sehr gut ausgeprägten Geruchssinn. Dementsprechend riechen die sich. Und gerade zur Paarungszeit sind die natürlich auch sehr aneinander interessiert. Da sehen wir auch viel Interaktion. Unten im Wasser haben wir so ein kleines Gitter, ein Kontaktgitter. Da können die dann auch den quasi mehr oder weniger den direkten Kontakt, ohne dass groß was passieren kann, gehen. Und gerade zur Paarungszeit sind die da auch viel unterwegs und interagieren da schon sehr viel miteinander. Über den Tag verteilt, je nach Jahreszeit, variiert das aber sehr. Teilweise haben die auch gar kein Interesse. Zusammenlassen können wir das nicht und wollen wir natürlich auch nicht. Zum einen sind natürlich unterschiedliche Unterarten.
Ja, ja.
Die wollen wir nicht, dass sie sich miteinander vermischen. Zweiter Faktor ist natürlich, wenn die beiden großen Kamtschatka-Bären auf die Ideen kommen, sie möchten jetzt die Weibchen im wahrsten Sinne des Wortes einmal vernaschen, können die Weibchen sich nicht wehren.
Ja, genau. Okay, wunderbar. Dann lass uns zum Abschluss zu dieser Folge, zu dem Thema kommen, was uns natürlich immer interessiert. Das ist nämlich die Frage nach Gefährdung und somit auch in Sachen Artenschutz. Wie sieht das aus bei den gerade bei diesen Bärenarten. Gibt es da einen Gefährdungsstatus?
Grundsätzlich gelten Braunbären als nicht gefährdet. Also es gibt eine sehr große Population. Man sagt ungefähr aktuell 200.000 Tiere. Es gibt aber einzelne Populationen, die durchaus als gefährdet gelten. Hatte ich ganz zu Anfang schon mal angesprochen. Zum Beispiel die Population in den Pyrenäen. Da rechnet man noch so mit 15 bis 20 Tieren.
Ja.
Also das ist wirklich eine sehr kleine, isolierte Population. Und da wird dann ja, in der Region auch besonderer Schutz betrieben oder sollte besonderer Schutz betrieben werden, weil die sind halt schon wirklich stark bedroht. Braunbär als gesamte Art gesehen, muss man jetzt aber sagen, sind nicht bedroht.
Kevin, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier so ein bisschen eingeführt hast rund um die Braunbären und uns auch das Jäger-Tiefbau-Braunbärengehege etwas näher gebracht hast. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können sich das natürlich angucken bei Ihrem nächsten Zoobesuch. Und dich sehen Sie vielleicht auch, denn du bist ja hier auch fleißig unterwegs, immer und immer wieder. Wenn Sie noch weitere Informationen wollen, dann gucken Sie bitte auf unsere Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Also, Kevin, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.